Hey David!
Hey Robert!
Na? Ja. Die Stimmung stimmt. Du hast dich heute ausgeschlossen. Darf ich das überhaupt erzählen?
Ja, klar. Okay. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Frag bitte einfach nicht mehr.
Ich würde das nicht glauben, wenn im Laufe der Jahre wir eine Liste machen von Dingen, die passiert sind. Und dann schreiben wir einmal Robert oder David drüber. Und dann kannst du einfach immer einen Haken bei David setzen. Ja. Er nimmt es wenigstens mit Humor und ich schüttle auch nicht mehr mit dem Kopf. Ich weiß immer, so 6 bis 20 Stunden vor Podcastaufnahme, na mal wird's gucken,
noch mal
wann, wie es morgen wo stattfindet. Ja.
Auch heute haben wir wieder die Zeiten mehrfach umgeworfen. Erst wollte ich zu einer Pressevorführung, dann konnte ich da nicht hin, weil ich noch Bowie in der Hand hatte und nicht mehr in die Wohnung gekommen bin. Ja. Und ins Kino darf ich leider nicht mit Bowie.
Ich stehe dann morgens auf und denke so, ich habe noch Zeit, ich mache mal Krafttraining, drehe ein bisschen was, so kümmere mich um alles und dann irgendwann weiß ich, entweder habe ich noch eine Stunde für mich oder irgendwas passiert. Aber ist nicht so wild. Willkommen zu Folge 260. Alter Falter.
Ja.
Feedback, David, was gibt's? Was haben Leute so geschrieben?
Weiß ich, das weißt doch du. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Die Leute haben, was war denn letztes Mal? Habe ich vergessen.
Oh.
Ich kann aber mal kurz selber reingucken.
Nee, brauchst du nicht. Also ich habe selber verschlammt an der Stelle. Ich habe alles andere mich ordentlich vorbereitet, aber da merke ich gerade, war ich ein bisschen nachlässig.
Dann lass mich doch schnell reingucken. Dann
das machst du parallel. Übrigens, Leute, dieser Tage geht wieder. Wir haben noch bei Marty Supreme, habe ich dir heute noch gar nicht erzählt, noch eine kleine Verlosung, werdet ihr die Tage sehen auf dem Social-Media-Kanal. Da könnt ihr, weil der Film jetzt bald startet im Heimkino, noch was Schönes abstauben an der Stelle. Und ich bereite euch mal vor, was erwartet uns heute? Wir werden über Mortal Kombat 2 sprechen. Den haben David und ich gesehen. Wir haben beide Nürnberg gesehen. Der Film, der glaube ich in den USA schon letztes Jahr rausgekommen ist. Dann habe ich Whistle angeschaut und David und ich noch jeweils Filme nachgeholt, über die wir vielleicht noch ein, zwei Worte reden können. Ein paar Nachrichten haben wir noch mit und inzwischen hat David schon irgendwas aufgeschnappt, was Spannendes.
Ja, also ich habe hier, lese hier ganz viele Leute, wir haben ja die 30-Tage-Challenge letztes Mal gemacht. Ja,
die ging ganz viel rum auf Discord auch, haben Leute ganz viel drum gebeten, das aufzuschreiben. Machen das jetzt viel, hat mir Gina auch gesagt.
Genau, also einer schrieb direkt Murat, der Karate-Türke wird geguckt. Dann haben Leute uns geschrieben, also ich habe super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir ihre Königreich der Himmel Director's Cut DVD oder Blu-ray andrehen wollten.
Und, warum nimmst du nicht?
Danke, weil der Robert von Ungeschnitten, der aus dem Sean David TV Team kommt, den sehe ich jetzt übermorgen bei The Furious. Wir gucken nämlich endlich diesen geilen Handkantenfilm und da ist der wirklich wie gemacht für.
Da haben wir auch Steffen demnächst mal wieder als Gast, den er in Deutschland vertreibt. Da kann er wieder erzählen, wie er an den Film gekommen ist.
Steffen Gerlach, der war einer meiner Lieblingsgäste. Ich bin sehr gespannt.
Ja, kommt auch wieder. Hat schon gesagt, ey, wir sprechen uns. Cool. Er hängt nur gerade in New York rum, aber da ist er dann bald wieder da.
Muss er wieder Filme einkaufen.
Ah, der wird auch ein Cannes sein jetzt. Cannes ist ja auch bald wieder. Und OMR ist auch. Naja, ist viel los.
Es gab so ein paar Leute, die sich beschwert haben, dass wir Rose so abgetan haben, weil der Sandra Hüller Film, der jetzt gestartet ist, soll wohl mega sein.
Was soll ich denn machen? Ich erzähl dir, was kommt. Guck, den Trailer sagt, finde ich jetzt nicht so spannend vom Trailer her. Wir haben ihn beide nicht gesehen.
Ja, aber wir haben gleichzeitig noch gesagt, die Woche ist Mao. Und das in Kombination, also der Film soll wohl gut sein. Bei mir vor der Tür ist so eine Litwas-Säule und da hängt das Poster. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, denke ich so, weiß ich nicht. So, und ich werde
also
das,
wir schauen mal. Rose ist letzte Woche gestartet und bei Inside Kino zumindest wird der nicht mehr gelistet mit einer Zuschauerzahl. Da ist Schluss bei Tom und Jerry mit 12.500 Zuschauern. Das heißt, der hat weniger gemacht. Und da finde ich, muss man auch mal akzeptieren, wenn man sagt, jetzt ist denn nicht die großen Starts dabei. Zumindest sehr, sehr wenige Zuschauer macht dieser Film. Und ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm.
Uns haben ansonsten noch Videotheken angeschrieben, die meinten, ey, kommt doch auch zu uns. Aber das sind dann halt auch so aus anderen Städten. Das ist dann nicht ganz so einfach. Aber als Gäste einladen könnte man vielleicht noch. Und viele haben sich gefreut, weil sie entweder Filmtipps mitbekommen haben oder gesagt haben, yo, guck den Film XY, der vorgeschlagen wurde, ist super. Es gab ganz viele, die gesagt haben, der wirklich kleine Geheimtipp König der Löwen ist sowas, was sie sich jetzt auch mal angucken.
Mir haben wirklich
werden.
Einige geschrieben, die den nicht gesehen haben, weil sie erst Ende der 90er geboren sind oder 2000 noch was. Und die gesagt haben, es ist ihre große Schande. Und vor allem wirklich, das Ding und danach bei Papillon gleich in der nächsten Frage, du so, oha, sieh mal an.
Ja.
Ich stehe halt auch für alle. Ich bin nicht nur der Terminator Alien Horror Mensch, wie du, der in der letzten Kiste noch guckt, oh ja, da ist ein Film mit einer südasiatischen Spinne, die sich in Nordnorwegen verlaufen hat und trifft dort auf einen Typen, der im Rollstuhl sitzt, aber Spinnenmeister ist oder so.
Mhm.
Ja, ist ja auch völlig okay, wenn du das magst.
Ja.
Weißt du, du könntest mich auch unterstützen für meine Liebe, statt mich niederzumachen.
Tue ich ja, aber es muss...
es muss gar nicht.
Es muss leider auch ein bisschen...
Ich glaube, ich muss langsam mal wieder die Fröhlichkeit hier mehr einziehen lassen gegen... Nee, das meine ich nicht. Ich wollte sagen gegen... Nee! Du kriegst jetzt zurück ab heute.
Okay, gut, schön. Also hier wird ab sofort wieder ein anderer Wind. In dieser Folge ändert sich alles.
So. 260.
Also danke wieder für das zahlreiche Feedback. Wir sehen das immer und freuen uns darüber sehr. Und deswegen gibt's heute wieder mittelmäßige Unterhaltung in dem Podcast, der da heißt...
Mit herzlich willkommen oder zu zwei wie Pech und Schwafel.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Leute, diese Woche Streaming. Komm, machen wir's ganz schnell. Worst Ex Ever auf Netflix ab Mittwoch. 2. Staffel. True Crime. Da geht's um schlimme Ex-Partner.
Mhm.
Ja, wenn man so voyeuristisch unterwegs ist. Erinnerst du dich noch an Citadel? Das ist ja, glaube ich, die teuerste Serie aller Zeiten gewesen.
Das ist von den Russo-Brüdern.
Genau,
das war
Staffel 2 startet bei Prime Video diesen Mittwoch. Wahrscheinlich werden die einen größeren Deal gehabt haben. Das war doch zusammen mit Ringe der Macht dann die teuerste Serie. Mhm. Die war doch so gigantisch teuer.
Und es war doch aber auch, wer waren da nochmal? Priyanka ich kann ihren Namen nicht.
Ey, Citadel, 2. Staffel kommt raus.
Genau, so.
das ist meine News.
Das ist doch 4 Jahre her, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Zeit. Aber ich weiß nicht, vielleicht 3 Jahre.
Damit hätte ich nicht gerechnet.
Also den Podcast gab es auf jeden Fall schon.
Okay.
Mortal Kombat 2, reden wir gleich drüber die Woche. Whistle habe ich gesehen, reden wir drüber. Nürnberg im Kino. Dann, er startet im Kino, das finde ich nicht mal uninteressant, aber da gab es, glaube ich, keine Pressevorführung. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D.
Mhm.
Das ist von, weißt du, wer das Ding inszeniert hat?
James Cameron?
Ja.
Aber als Regisseur?
Ja,
als
der hatte irgendwie, als Regisseur. Der hat zwischen den Avatar-Filmen sich das genommen, weil, und die ist ja auch geil. Ich war bei einem Konzert bei der vor 3-4 Jahren. Krasse Show, krasse Vibes. Und
also hat er die Bühnenshow
Ich weiß es
gedreht,
nicht. So,
oder
der, das ist von James Cameron. Das ist ein Konzertfilm. Aha. Ja, und ich glaube, das kann bei ihr auch richtig geil aussehen, weil das geht unglaublich gut ab auf den Konzerten. Ich
mag halt ihre Musik leider nicht, deswegen kann ich da, es ist nicht meins.
Hm.
Ich kenne nur Bad Boy, hieß der so? Bad Girl, Bad...
Ich merke den Titel nicht, aber ich kann nicht...
Bad...
Ja.
Furchtbar.
Ocean Eyes zum Beispiel.
Ja, nicht meins, sagen wir es mal so.
Und
also ich höre halt Limp Bizkit und das war's. Mehr höre ich nicht.
Okay. Ist auch okay.
Break Stuff. Nee. She said, he said.
My Generation. Ist das auch das Limp Bizkit?
Ist auch Limp Bizkit, ja. Aber wie du siehst, bin ich
keep der...
Der sechstgrößte Fan.
Ladies. Hey, Fellas. Am Freitag noch auf Netflix. Das Glück hat 8 Arme.
Aha.
Das ist so eine
Spinne dann also sozusagen.
Nee, ist ein Oktopus.
Ist das die südasiatische Spinne?
Ist ein Oktopus mit Sally Fields und Louis Paulman. Ist eine Bestseller-Verfilmung rund um eine Witwe, die im Aquarium arbeitet und sich mit einem Oktopus anfreundet.
Oh, das ist ja wie damals dieser...
Der Krake, mein Lehrer.
Ja, oder so.
Oder der Lehrer, mein Krake.
Nee, war das nicht mein bester Freund, die Qualle? Oder
nee,
so?
Die, war ein Oktopus, war eine Krake.
Ja.
Ein Kraken.
Mein Oktopus-Teacher, ne?
Ja,
so.
Irgendwie sowas.
Irgendwie so.
Und war dann auch Oscar nominiert, aber hat, glaube ich, nicht gewonnen. Ich glaube, das war das Jahr mit Free Solo.
Kann
auch
sein.
Irgendwas in die Richtung. Das gibt's zumindest diese Woche. Und wir haben ein paar Nachrichten für euch. Ich will mal anfangen mit einem Film, den hat David nämlich gesehen. Ich bringe die Zahlen, er bringt den Inhalt. Ist doch nicht schlecht. Weißt du schon, wovon ich rede?
Na klar, Desert Warrior.
Ja, also kurz vorneweg, ist ein Film, der hat $150 Millionen gekostet und hat jetzt in den USA nicht mal 500.000 eingespielt. Hat noch keinen deutschen Starttermin. Lief hier aber auf den Fantasy Film Nights kürzlich und hat letztes Jahr in Zürich auf dem Festival Weltpremiere gefeiert. Und ist mit saudi-arabischem Geld finanziert. Kann man das Ding gucken? Wer spielt mit? Worum geht's?
Ich hatte es schon angesprochen hier neulich. Das ist so ein Saudi-Projekt, das auch da in der Region spielt und hat, glaube ich, eine historische Bewandtnis. Also das ist ein Konflikt, der da erzählt wird von einem Volk, das sich oder mehreren Stämmen, die sich gegen ein großes Königreich vereinen. Alle sind miteinander verstritten. Und der böse König, gespielt von Ben Kingsley, bei dem man wieder mal sagen muss, der Ben hat wirklich eine Rollenwahl. Das ist so wirklich wie mit einem Dartpfeil, aber jedes Mal trifft der Müll. Manchmal ist dann mal was Gutes dabei, wie neulich diese Wonder Man Serie, wo er auch mal wieder schauspielen durfte, aber hier verschenkt.
Lucky Number 11.
Ja, ja.
Schindlers Liste.
Ben Kingsley, jetzt brauchst du nicht mit den, großen Sachen ankommen, aber der ist ja dann in irgendwas von Uwe Boll zu sehen oder jetzt im größten Flop aller Zeiten.
Auch für alle was.
Genau, er ist der böse König und am Anfang sehen wir, wie heißt er nochmal?
Anthony Mackie.
Anthony Mackie, genau. Ich wollte jetzt mit Captain America kommen. Anthony Mackie, der ist einfach ein mieser Schauspieler. Also es war wirklich, immer denn, wann der was gesagt hat, hast du beim Fantasy-Filmfest-Publikum entweder einen Raunen gehört oder Gelächter. Also es wirkt, in dem Film ist er wirklich mies.
Ist es generell ein Publikum, was sehr viel Reaktion mit reinbringt?
Schon. Also bei Horrorfilmen insbesondere. Also das wird da abgefeiert und die gucken natürlich dann auch in der Regel alles. Aber die sind schon auch, ich finde, das ist kein allzu böses Publikum beim Fantasy-Filmfest, sondern das sind Leute, die gehen da halt aus Spaß hin. Und wenn der Film mies ist, dann versuchen die auch darin noch Spaß zu finden. Deswegen hatte ich das Gefühl, sich dann über Anthony Mackie zu belustigen, hat denen Freude bereitet. Ich fand den, also Bea hat richtig gelitten neben mir. Eugen saß auf der anderen Seite, der für den war es auch eine
Shoutout an Eugen übrigens. Ich mag den richtig gerne.
Niemand,
wir haben den noch nie erwähnt. Wo veröffentlicht Eugen eigentlich? Ich müsste es wissen.
Das hat er mir schon mal erzählt, aber Frau sagt ja immer, mir was zu erzählen bedeutet, man kann es auch in einen Eimer reinsprechen. Ich habe es natürlich sofort vergessen, aber wir können ihn ja einfach nochmal fragen. Aber das ist ein Kollege, der sitzt dann häufig mit uns zusammen und beide waren völlig genervt. Für mich war es eher schöne Landschaftsaufnahmen, also wirklich schöne Landschaftsaufnahmen.
Man merkt, wir werden alt, wir fangen jetzt immer an, auf die Berge sehen und Wüsten zu gucken.
Naja, das macht der Film schon gut. Also der hat Rupert Wyatt inszeniert das und der hatte den allerersten, diesen Rise of the Planet of the Apes
gemacht. Der ist aber, glaube ich, abgesprungen dann später und die Cutterin oder Editorin hat den zu Ende gemacht, den Film, habe ich gelesen.
Naja, die Geschichte von dem Film ist eine ganz seltsame. Also wie gesagt, da ist eigentlich ausschließlich Saudi-Geld drin. Die haben da 150 Millionen Dollar reingesteckt und da gibt's jetzt alle möglichen Gerüchte. Ich habe gestern mal versucht, mich so ein bisschen rein zu recherchieren und du kriegst.
Wird das ein Video?
Nee, dafür gibt's nicht genug.
Wird das ein Short?
Dafür ist der auch zu klein. Nee, das wird eine Podcast-Aufnahme.
Okay.
Und ich hatte das gelesen, dass die das als Lehrmaßnahme gemacht haben. Die haben halt gesagt, wir geben 150 Millionen Dollar aus, holen uns Leute aus Hollywood, die den Film inszenieren und bringen dadurch, ne, also wir stellen dann Leute aus der eigenen Industrie, die noch nicht wirklich vorhanden ist, ans Set und bringen denen dadurch das Hollywood-Filme machen bei. Und deswegen wird das so als Lehrmaßnahme da drüben verkauft. Eigentlich ist es aber auch eine so ein bisschen Propagandastück beziehungsweise so eine Geschichtsaufarbeitung, die natürlich völlig verzerrt ist, auch weil so Leute wie Anthony Mackie in Rollen gecastet werden, die dann eigentlich nichts mit der Nationalität zu tun haben. Also es sind sehr, sehr viele Leute und das hast du auch bei Letterboxd, kann man das sehr schön sehen. Da gibt es nämlich relativ viele Bewertungen in arabischer Sprache. Und die geben alle so einen Stern oder anderthalb oder einen halben Stern, weil sie sich darüber echauffieren, dass das Casting halt dann keine ansässigen Darsteller gewählt hat, sondern eben Leute wie Ben Kingsley oder wie Anthony Mackie. Der spielt hier, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, ist er der Desert Warrior oder ist dann die Frau? Da geht's nämlich dann um eine Prinzessin, die dann sich auflehnt gegen den bösen König und die vereint dann die Stämme. Und dann gibt's am Ende eine Schlacht, da reiten dann alle aufeinander zu und das ist schon spektakulär gemacht, aber sobald jemand den Mund aufmacht, wird's grausig. Und er ist zu lang, das kommt auch noch dazu. Also es ist ein sehr, sehr zäher Film.
Das erinnert eigentlich von der Geschichte so ein bisschen an diese Hawaii-Serie mit Jason Momoa auf Disney Plus, Apple, diese teure, erinnerst du dich noch? Wo er auch so Stämme vereint, diese...
Ist nicht Sleep, sondern irgendwas mit S, glaube ich.
Nee, Sea war das erste mit ihm, das ist was anderes. Sea war die erste Serie, da ging es um blinde Menschen.
Ja.
Und dann gibt es aber dieses hawaiianische Ding, habe ich schon wieder vergessen.
Ja,
mit Kingdom vielleicht?
Also den muss man nicht gucken, aber die News ist jetzt halt, dass der Film irrsinnig gefloppt ist. Der hat in den USA 600 und 1000 und ein paar zerquetschte.
Vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt in Saudi-Arabien nicht mal 30.000 Dollar zum Start.
Ja, und jetzt ist es vorbei. Heute Nacht kam die Meldung, dass sie den wieder aus dem Kino rausgenommen haben. Der ist aus den US-Kinos raus. International ist noch die Frage, ob er überhaupt startet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in die Kinos gebracht wird.
In Deutschland gibt es wohl einen Verleih, aber keinen Starttermin.
Genau.
Vielleicht
und ich würde vermuten, dass der einfach ins Heimkino geschoben wird, weil der in den USA, also die Leute da drüben auf Reddit, die fabulieren schon, dass es sein könnte, dass er gleich den nächsten Rekord bricht, weil es gibt ein paar Leute, die glauben, dass der vielleicht sogar diese oder nächste Woche dann schon auf Digital geschoben wird, also dann schon zum Leihen verfügbar ist. Heißt, das wäre der schnellste Heimkinostart aller Zeiten für den größten Flop aller Zeiten, weil es gibt zwar viele große Filme, sowas wie John Carter zum Beispiel oder auch Captain Marvel hatte ja bei einem Budget von 250 Millionen Dollar, ich glaube, die hatten 80 Millionen eingespielt. Vor ein paar Jahren gab es einen, der hatte 30 Millionen eingespielt bei einem Budget von 200 Millionen Dollar.
Die Piratenbraut ist ja auch immer so ein Ding. Ne,
was genau, ja, aber die Spanne ist noch nirgends so groß gewesen wie bei Desert Warrior. Und bei dem ist jetzt Schluss. Der hat nicht mal eine Million geschafft. Also 149 Millionen Dollar Verlust. Aber ich meine, die Saudis, man munkelt ja, dass die Prinzen da drüben, die Königsfamilie, dass das Trillionäre wären, für die ist das, das ist ein Pausenbrot, was sie sich
da... Siehst du nicht mal auf dem Kontoauszug, wenn du überhaupt draufgedruckt kriegst, was da drauf ist.
Und dann, wenn es noch als Lehrmaßnahme da drüben, ich weiß nicht, was die für Steuersysteme haben, weil ich könnte es abschreiben, dann ist das nichts.
Aber wenn du der saudische König bist, dann schreibst du nichts ab. Das linke Tasche, rechte Tasche. Keine Ahnung.
Also ja, wir schauen mal, wie das auch mit diesem Konflikt da unten, wie lange das noch gut geht. Aber aktuell haben sie noch so viel Geld, dass das wahrscheinlich nicht wirklich wehtun dürfte. Deswegen, es ist so eine News, die geht jetzt rum, aber eigentlich ist das jetzt auch nicht, das, da wird kein Studio sterben.
Der richtige deswegen. Knaller wäre jetzt, wenn sie das nutzen, weil jetzt hat der Film ja Mediabuzz. Und jetzt kündigen die Desert Warrior 2 an.
Das wäre so lustig.
Das wäre ja wirklich gut.
Ja, ja.
Okay, da muss man mal drüber reden, weil man ist selten so live dabei, wenn was so krass den Bach runtergeht.
Wenn ihr auf Heimkino kommt, guckt den euch einfach nur an, wegen der Schlachtsequenzen und der Naturaufnahmen. Ich habe dem 2 Sterne gegeben, also dolle ist der nicht. Aber der hat schon ein paar Schauwerte, so sehr gelangweilt wie die beiden um mich herum habe ich mich nicht.
Anderes Thema. Die Oscars haben ein paar Sachen geändert. Hast du mitbekommen?
Die Oscars gucke ich nicht.
Jetzt wirkst du mir einen rein.
Robert hat vorher gesagt, ich soll das nicht sagen. Ich habe irgendwas mit KI gelesen. Sie haben gesagt, dass sie sprechen sich gegen KI aus.
Es sind ein paar mehr Sachen, aber KI war tatsächlich die Headline. Nächstes Jahr sind die 99. Oscar-Verleihungen. Und gerade weil KI so ein Thema ist, weil es ja jetzt diese, ich glaube eine Dokumentation war es, ne, die mit einem Val Kilmer komplett KI animiert.
Der erste Trailer ist dafür auch schon draußen.
Genau, stattgefunden hat. War
Darren Aronofsky hat ja unter anderem angekündigt, dass er KI nutzt. Es gibt Leute, die vermuten, jetzt letzte Woche war Drehschluss von Resurrection of the Christ, also dem Zweiteiler von Mel Gibson, wo ich gestern gelesen habe, dass der 250 Millionen Dollar dafür bekommen hat, wo ich denke, what? Also klar, der erste ist ja ein Übererfolg gewesen, der Passion of the Christ.
Keiner hat so viel Geld verdient mit einem Film wie Mel Gibson mit dem ersten Film.
Aber ich glaube, das hat ihm hauptsächlich Lionsgate gegeben. Und da denke ich so, das ist ja aber ein bisschen viel Geld, weil ich glaube schon, dass da noch, also dass die Zielgruppe, die ist da, die sich das auch wieder angucken wird. Aber es ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das, weil er will ja jetzt irgendwas mit Kämpfen in der Hölle, Armeen, Engel gegen Teufel. Also es soll so riesengroß werden. Und er hat das ja immer als LSD-Trip beschrieben. Und das ist schon nochmal was anderes, als so die bibeltreuen Anhänger ins Kino zu locken.
Aber andererseits hast du, das gucken die jedes Mal zu Ostern.
Aber
das ist halt so ein Rerun im Heimkino. Das Ding ist ja nicht bloß was im Kino funktioniert. Es ist ja mit Ansage was du so
es
über
Es klingt
Dekaden
halt wie ein Marvel-Film mit Jesus. Also das, was er angekündigt hat, klingt, als würden wir da so Super-Jesus sehen, der gegen Dämonen aus der Hölle kämpft. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, also...
Was ich alles erleben dürfe.
Vorfreude habe ich auf jeden Fall. Ja, was wir alles erleben dürfen.
Ja, das ist aber auch so irgendwie so ein Garant für... Egal, was du sagst, es wird ordentlich Leute geben, die Probleme damit haben.
Ja, ja, das ist auch immer ganz interessant. Bei meinem Gibson-Video, da gab es ja sowieso viel Gegenwind, skurrilerweise aus unterschiedlichen Lagern. Es gab die die würde ich jetzt mal so ein bisschen in die rechte Ecke positionieren. Die fanden halt, dass ich auch nur so ein Hater bin. Er hat es immer gewusst. Die sagen auch immer dieses seltsame Narrativ, wiederholen die, dass Mel Gibson uns ja schon immer gewarnt hätte gegen die Eliten, vor allen Dingen gegen Epstein. Und das hat er halt nie gemacht. Das schreibe ich den Leuten dann auch immer drunter. Schreibe so, bitte gib mir mal eine Quelle dazu, weil das hat er nicht gemacht. Sondern er ist immer relativ vage in seinen Argumenten gewesen. Und dann gab es aber die würde ich jetzt mal auf der sehr linken Seite verorten, die haben sich dann darüber aufgeregt, dass ich nicht genug auf ihn einprügele, weil er doch eben so ein Magerspinner sei. Und da dachte ich so, also es ist halt völlig egal, aber was du machst.
Aber das passiert ja eigentlich immer.
Es ist völlig egal, was du machst.
Wenn du dir irgendein Thema greifst, was polarisiert und versuchst dann mal einigermaßen mit einer gewissen Distanz draufzuschauen, genau, und da wiederzugehen.
Ich habe im Grunde
bist du nur in der Mitte des Rote Meeres geteilt, um so ein bisschen beim Biblischen zu bleiben, und die Wellen warten schon von beiden Seiten.
Ne, mir hatten Leute geschrieben, so dass ich hetzen würde, und dann meinte ich so, nee, Moment, ich habe seine, also relativ nüchtern auch, ich wollte bewusst auch nicht zu sehr ausschlagen in eine Richtung, ich habe seine Karriere-Timeline wiedergegeben. Und das, was er da sagt, zum Beispiel, als er den Polizisten da angeschrien hat oder seine Frau da beleidigt hat, oder seine Freundin war das, das hat er halt nun mal gesagt. Ne? Und also da dichte ich ihm nichts an, sondern ich gebe wirklich einfach nur wieder, was er gemacht hat. Und das haben viele aber schon dann als Narrativ, das von den Woken-Medien verbreitet wird. Und dann gab es noch eine dritte, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, es gab noch eine dritte Fraktion, und zwar die Bibeltreuen, die sich echauffierten. Gestern wollte da jemand mit mir diskutieren, warum ich denn an nichts glauben würde. Und er hat dann gefragt, wo ich denn glauben würde, wo ich herkomme und was nach dem Leben passieren würde. Und dann schrieb ich ihm nichts. Und dann ging es da wieder weiter. Und das fand ich auch ganz interessant, dass die Leute, die so wirklich gläubig sind, auch so strenggläubig sind, das erlebe ich in den Kommentaren überraschend häufig. Die können das dann gar nicht aushalten, wenn du das nicht so siehst. Und ich hatte dem dann irgendwann geschrieben, ey, ich lass dir doch deinen Glauben, lass mir bitte meinen Unglauben, weil ich bin so erzogen. Ich bin halt nicht gläubig erzogen worden und deswegen kann ich mir jetzt nicht einfach was herbeidenken. Für mich gibt's das halt nicht und das ist, glaube ich, okay. Und trotzdem, und das sage ich ja hier im Podcast immer wieder, finde ich solche Bibelgeschichten übelst faszinierend. Und vor allen Dingen so, wenn es so um Fanatismus auch geht, weil ich das, ne, hatte ich auch neulich mal gesagt bei irgendeinem Film, dass ich das immer skurril finde, wie man wirklich über seine Grenzen auch hinaus, Silence war ja damals so ein Film von Martin Scorsese, wo die sich da ertränken ließen wegen ihrem Glauben an Gott. Und wo ich dann denke, das ist krass, dass Menschen sowas machen. Und das will ich gar nicht bewerten, sondern ich sitze immer mit einer großen Faszination im Kino. Aber an anderer Stelle muss man da tatsächlich, habe ich das Gefühl, Abbitte leisten zu müssen dafür. Mal gucken, wie es bei der Besprechung wird zum Beispiel.
Ja, dieses missionarische
von ist halt, Resurrection
ist halt,
of the Christ.
Ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Ne?
Aber jetzt sind wir sehr vom Thema abgekommen.
Ja, Oscars.
Entschuldigung.
Mit der KI, der Aufhänger war As Deep As the Grave, heißt dieser Archäologie-Actionfilm mit Val Kilmer, wo eben von ihm Aufnahmen quasi aus seiner Karriere genommen worden sind und mit KI erstellt worden sind. Sodass quasi jetzt ein Schauspieler, der, und das ist mit den Erben von ihm auch abgesprochen, und die unterstützen das, aber trotzdem gibt es ja keine Zustimmung von ihm persönlich mehr dafür, das zu nutzen, die Akademie sie jetzt auch mal genötigt sah, dahingegen zu agieren. Das heißt, jetzt künftig, ab nächstem Jahr, können Schauspieler und Schauspielerinnen nur nominiert werden für den Oscar, wenn sie aus Fleisch und Blut sind und im Abspann auch genannt sind und auch zugestimmt haben, diese Rolle zu spielen, ne, um dieser KI-Thematik einen Riegel vorzuschieben. Das finde ich ganz spannend, weil sie das auch auf Drehbuch ausweiten. Dass Drehbücher von Autoren geschrieben oder Autorinnen geschrieben werden müssen, wo ich mich frage, okay, wie wollen sie das jetzt eigentlich, inwiefern der KI genutzt wird, um noch irgendwelche Strukturen aufzubessern? Wir wissen ja noch, Arend saß ja auch hier und meinte, es gibt ja spannende Möglichkeiten, die als Helfer mit reinzunehmen.
Zum Halbjahr mache ich das ja immer so, dass ich einen Halbjahresrückblick mache, der eigentlich für mich immer so ein Video ist, wo ich auf den Status quo des Kinos gucke. Und dieses Jahr sieht es, was die Zahlen angeht, finde ich ziemlich gut aus, weil auch so ein paar Überraschungshits dabei gewesen sind. Und ich finde auch echt stark, dass jetzt so Sachen wie, ne, auch wenn wir uns über die Filme beschweren, aber Michael läuft gerade mega und jetzt zieht schon Der Teufel trägt Prada wieder nach, der jetzt auch übers Wochenende wieder tolle Zahlen gemacht hat. Die gehen davon aus, die Analysten, dass der nächste Woche schon die gesamten Einspielergebnisse des ersten Teils überholt haben dürfte.
Man darf aber, finde ich, auch nicht 20 Jahre Inflation vergessen.
Natürlich, klar, ja, aber es ist auf jeden Fall wieder eine Lust auf Kino da bei den Leuten. Und das Hauptthema des Videos wird zum Teil KI sein, weil es gibt immer mehr Beiträge, so im Hollywood Reporter habe ich neulich eingelesen, Da ging es darum, dass vor allen Dingen bei den Script-Supervisern mittlerweile immer mehr Leute entlassen wurden. Wir hatten jetzt neulich diesen Fall, dass bei Disney 1000 Menschen entlassen wurden, auch aus der Special-Effekt- oder Visual-Effekt-Abteilung, was echt ein bisschen komisch ist, weil es hat ja gerade wieder der Chef bei Disney gewechselt. Bob Iger ist ja wieder weg, jetzt ist jemand Neues da. Und immer dann, wenn jemand Neues dazukommt, werden in der Regel Leute entlassen. Als Bob Iger dazugekommen ist, sind, glaube ich, 8000 Stellen gekürzt worden. Also das ist nicht so ungewöhnlich. Aber dass gerade in dem Bereich Visual Effects, wo ja eigentlich alle völlig überarbeitet sind und eigentlich eine Krise seit Jahren ist und man sagt, da müssten eigentlich bessere Arbeitsumstände, dass die entlassen werden, das gibt dann ein komisches Geschmäckle. Und bei den Script-Supervisern, die gehen gerade auf die Barrikaden. Was die machen ist, die bekommen auf den Tisch eine ganze Menge von Drehbüchern und lesen die. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Das sieht dann so aus, du bekommst dann so ein Treatment entweder. Treatment bedeutet, dass du eine Kurzzusammenfassung bekommst, die geht dann so um 3-4 Seiten. Oder du bekommst wirklich das ganze Drehbuch. Und auf Basis dieses Drehbuchs oder Treatments entscheiden dann diese Script-Supervisor, das kommt in den einen Eimer, und zwar in den Müll, oder es kommt in den anderen Eimer, sprich, das gebe ich nach oben weiter. Dann ist noch nicht die Entscheidung getroffen, ob dieses Skript gemacht wird, aber es ist eine Vorauswahl passiert. Und das wird mittlerweile von KI übernommen. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo mehrere Leute und ich unter anderem auch hellhörig werden, weil ich hatte das vor 3 Jahren schon mal in meinem KI-Video besprochen. Es gibt mittlerweile auch solche Tools, KI-Tools. Synalytic ist zum Beispiel, ich glaube, das größte in den USA. Synalytic macht es so, dass die Metadaten eines Projektes nehmen, Schauspieler, wann wird der Film starten, was ist das Genre, und aus all diesen Metadaten wird ein Score errechnet. Und dieser Score gibt quasi den Erfolg. Den Schufa des Films, kann man im Grunde so sagen. Und wenn du das beides miteinander kombinierst, dass du quasi sagst, du hast auf der einen Seite eine KI, die auswählt, welche Drehbücher überhaupt erst in den Umlauf gehen, und dann hast du noch solche KI-Tools, die dann auch noch diesen Schufa-Score da drauf packen, dann entscheiden künftig Computerprogramme, was wir für Kunst bekommen. Und das ist natürlich auf die großen Studios aktuell nur bezogen, aber das kann und wird sich ausweiten. In dem Hollywood Reporter-Artikel stand ein Satz drin, der war sehr gut gewählt. Da meinte nämlich ein Produzent, dass eine künstliche Intelligenz zwar solche Dinge bemessen kann, wie erfolgreich könnte etwas werden, aber was ein Computerprogramm natürlich völlig abgeht, sind Nuancen wie Emotionen, Zwischentöne, Subtexte. Ein Drehbuch von David Lynch würde niemals durch eine KI durchgehen, weil sich eine künstliche Intelligenz sagen würde, ist verwirrend, gibt keinen Plot oder gibt keine Heldenreise, kommt in den Müll. Und das finde ich, ehrlich gesagt, schwierig. Also, oder was heißt schwierig? Das sind gruselige Aussichten, wo ich ehrlich gesagt, also dieses ganze Theater um Schauspieler, die nicht ersetzt werden wollen, ich verstehe das. Das ist natürlich auch eine große Angst. Aber es gibt gerade viel dringlichere Probleme, die mit KI zu tun haben, die schon am Laufen sind, von denen aber keiner mitbekommt. Es sei denn, du gehst ins Kino und fragst dich mal wieder bei Super Mario Brothers, was ist das hier eigentlich gerade gewesen, was ich geguckt habe? Sorry für die lange Ausholung, aber das...
Alles gut. Also A, scheint dir das ja ein bisschen auf dem Herzen zu liegen, und B, scheint sie auch genug darüber zu wissen. Ich denke immer, jede neue Technologie wird erstmal bis zum Erbrechen ausprobiert, um dann zu gucken, was davon übrig bleibt. Mhm. Das hast du ja ganz oft so, ne? Und die Leute hassen KI sehr viel online. Es gibt manchmal gut gemachte Dinge. Zum Beispiel, siehst du das gerade auf Social Media, wenn Aufnahmen aus den 50ern, 60ern, 70ern in 4K nachgeschärft werden? Das mag ich zum Beispiel richtig
geil.
Das finde ich richtig gut.
Ich habe das nur selber mal verwendet.
Gina sagt auch so, wenn du zum Beispiel Mohammed Ali da im Ring auf einmal so in 4K, das macht es so, so nah. Also da denke ich, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, ey, das kann bleiben. Das kann wirklich bleiben, um Geschichte nochmal anders greifbarer zu machen. Es gibt tolle Möglichkeiten, aber erstmal wird man sich mit allem ausprobieren. Am Ende werden auch die Zuschauerzahlen und wie profitabel es für ein Studio ist, leider auch zeigen, ob zumindest für eine bestimmte Art von Drehbüchern das Usus werden wird. Nicht für Cineasten, nicht für den Indie-Film. Ich wünsche mir das auch nicht, aber wenn das Publikum das nachher belohnt, dann so läuft das Geschäft dann auch, wird das irgendwo auch ein Stück weit bleiben. Werden wir aber sehen. Ausprobieren werden sie es. Das
wundert mich. Das ist halt das Ding, ne? Ausprobiert wird und manchmal in kleinen Schritten und manchmal wird so richtig forsch vorgedrungen, und das ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, ich hatte das auch neulich mal probiert. Ich hatte, weil ich zu Herr der Ringe gerade recherchiere, habe ich eine alte Videokassettenaufnahme gefunden zum Making-of von einem Peter Jackson-Film, nämlich von Braindead. Und es ist so mucksig, sieht das aus, wie durch so eine Kartoffel gefilmt. Und dann habe ich gedacht, so komm, das werfe ich jetzt mal in so eine Upscaling-KI und es sieht halt direkt viel besser aus. Ne? Und dafür finde ich so als Tool, um Material, was nicht mehr zu retten scheint, tatsächlich nochmal gutierbar zu machen. Dafür ist es ganz cool, aber das andere ist echt...
Ist letztendlich für den Markt natürlich auch, wenn du die unendliche Geschichte 4K, weiß ich nicht, Recolor graded, was auch immer, ist natürlich ein Produkt.
Es gibt ja auch Negativbeispiele schon. Also vor 2 Jahren ging die Geschichte von Alien 2, also Aliens, die Rückkehr durch die Medien. Ganz viele Leute sind mittlerweile schockiert, wenn sie sich ihre 4K Blu-ray von alten Filmen reinziehen, weil sie merken, dass da mit KI geupscaled wurde. True Lies zum Beispiel ist ein gutes Beispiel gewesen. True Lies ist völlig weich gezeichnet und zum Teil sind Gesichter verfremdet worden. Ne? Manchmal nur in Einstellungen. Das sind dann so die Freaks, die das zu Hause auf dem großen Beamer gucken und dann genau hinschauen. Ja, aber
das ist auch die Zielgruppe von diesem Produkt.
Genau, das ist die Zielgruppe und es ist dann nicht mehr derselbe Film. Zum Teil wird das Color Grading verändert dabei und damit hast du dann auch nochmal eine andere Stimmung des Films.
Dann wird es ja spannend, wenn jetzt, oh, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann ich meine, Februar, kommen ja die ersten Star Wars Filme, also erstmal der erste und wahrscheinlich alle ersten drei, ja nochmal komplett in der ersten Version, die nur 2 Monate im Kino war.
Das ist so hilarious.
Kommt in die Kinos.
Ja.
Wie das dann sein wird. Na gut, wir werden an der Stelle drüber reden. Okay, lass mich kurz die Oscar-Sache zu Ende bringen.
Ja.
Die Script-Sache. Künftig können Schauspieler mehrfach nominiert werden und Schauspielerinnen als Nebendarsteller oder Hauptdarsteller, sowie auch zum Beispiel beim Deutschen Filmpreis. Also wenn du 2 geile Rollen spielst, kannst du auch für 2 Filme doppelt nominiert werden, hast dann doppelte Chancen. Der Spiegel hatte geschrieben, Steven Soderbergh war schon mal nominiert für Traffic und für Aaron Brockovich 2001 und hat dann für Traffic gewonnen, was bei der Regie schon geht, ist jetzt bei Schauspiel auch möglich. Und beim internationalen Preis ist es jetzt so, dass A, nicht mehr das Land irgendwie eingraviert wird, sondern wirklich der Regisseur. Aber unabhängig von den Ländern, die einreichen, können zusätzlich noch die Gewinner von großen Festivalpreisen eingereicht werden. Also Cannes, Berlinale, Venedig. Die können dann nochmal on top quasi, also können anscheinend auch Länder mehrfach dann im Internationalen auftreten. Das sind zumindest Änderungen bei den Oscars im nächsten Jahr. So, da haben wir es bis hier geschafft. Ey, der Resident Evil Trailer, da haben wir drüber geredet bei der CinemaCon. Ich finde, ich habe es gut beschrieben, weil genauso sieht er aus, was ich da erzählt habe. Wie findest du ihn?
Toll. Sieht gut aus. Also es ist wenig zu sehen bisher und ich habe online schon relativ viel, ich will nicht sagen Hate, aber der Trailer bekommt Gegenwind.
Warum?
Weil die Fans tatsächlich nicht wiedererkennen, wo das denn jetzt hier Resident Evil sein soll. Weil es ist keine Umbrella Corporation zu sehen, es sind sogar wenig Zombies drin und dann hat sich jetzt Zack Greger auch zu Wort gemeldet und gemeint, es ist eh ein Film, die Leute sollen bitte nicht viele Zombies erwarten und dann gibt's jetzt schon Online-Diskussionen. Ja, aber Resident Evil ohne Zombies, das kann doch gar nicht sein, sondern es werden eher so T-Virus-Mutationen sein. Das soll wohl eher die Monster da an das Ding aus einer anderen Welt erinnern oder The Thing halt. Ich finde, das klingt alles super. Ich bin gehuckt. Ich finde, die Stimmung erinnert schon wieder voll an das, was er in Weapons und in Barbarian gemacht hat. Deswegen, ich bin dabei.
Ich finde einfach auch, wenn man aufs letzte Jahr guckt und wenn man jetzt schon wieder reinschaut, wir kriegen noch sowas wie Resident Evil, der Clayface-Trailer sah krass aus, der Evil Dead-Trailer sah krass aus, wir gucken The Furious die Woche. Ich habe jetzt sowas wie Whistle gesehen, da ist der Film zu großen Teilen Murks, aber die Idee eigentlich nicht schlecht.
Hokum soll auch noch sehr gut sein.
Ja, und dann bekommen wir auch sowas wie Disclosure Day, was auch immer das sein wird. Also was abgeht so im Horror- oder Psychothriller-Bereich, das ist schon Schmackofatz. So.
Ja, es gab noch den Trailer zu Die Odyssee, den neuen.
Fand ich, also Gina hat so gesagt, mach gar nichts mit mir.
Mhm.
Ich meinte zu ihr so, es ist nicht David, der mich runterzieht, das bist du. Aus Spaß. Aus Spaß natürlich. Ey, muss ja auch nichts mit einem machen, aber heute Morgen saß ich bei dem Trailer und dachte so, geil.
Ja.
Also vor allem 3 Aufnahmen habe ich darin geliebt.
Ja, welche?
Oh, also einmal diesen Shot, wo diese Armee im Dunkeln auf dem Feld mit dem Nebel so angerannt kommt.
Mhm.
Der sieht großartig aus. Versuch den gerade mal für dich rauszusuchen. Finde ich jetzt nicht sofort. Das zweite ist, als Matt Damon die Riesen sieht.
Mhm.
Diese Angst in seinem Gesicht. Ich finde einen Moment in der Geschichte, ich mag ja Geschichte sehr. Und eine Sache, wo ich immer so an der Menschheitsgeschichte hängen bleibe, ist, als Hannibal mit den Elefanten über die Alpen ist.
Mhm.
Und du stellst dir vor, du bist einer, der weiß, okay, da kommt jetzt eine Invasion auf dich zu. Und du stehst damit in vorderster Front mit deinem Schwert und rechnest damit, das ist hier Kavallerie. Artillerie, weiß auch immer so die Waffen sind. Und auf einmal hörst du dieses Stampfen und du siehst Tiere, die du noch nie gesehen hast, weil du gar nicht weißt in der Zeit, was Elefanten sind. Was da an Angst passieren muss, da stelle ich mir vor, wie Leute in der ersten Reihe sich eingepinkelt haben und der Urin, der die Rüstung runterläuft. So sehe ich das hier, wie er den Riesen gegenübersteht und auf einmal, was kommt jetzt da auf uns zu? Da kriege ich voll Gänsehaut, weil ich da immer dran denken muss, wie muss das gewesen sein, wenn die Leute denken, wir kämpfen jetzt gegen Elefanten? Was ist das? Das liebe ich auch an Herr der Ringe, wenn die Olifanten auftauchen, weil ja auch niemand die auf dem Schirm hat. Und diese Wasseraufnahmen, wo die da an diesem Sog vorbei und er so, haltet die Linie. Ey, ich weiß auch nicht, heute Morgen, ich mit Kopfhörern voll drin, Screen voll auf. Also wenn du das auf deinem Handy vielleicht bloß geguckt hast, weiß ich nicht. Ich war richtig drin und dachte so, ja, da ist ja wieder mein Nolan. Ich meine, ich habe ja auch so gut wie jeden Film über den Klee gelobt von ihm, bis auf Oppenheimer.
Ich habe dieser Tage wieder ein Interview gesehen mit Charlize Theron zu Apex und da wurde sie dann auch zu die Odyssee befragt und sagt da, dass sie eigentlich nur für ein Augenblinzeln am Set gewesen ist. Also ganz kurz, ihre Rolle ist wohl verschwindend gering. Und sie hat aber gesagt, dass wenn ein Christopher Nolan anfragt, dann sagt man in Hollywood einfach ja. Und ich dachte da wieder, warum? Also was hat der Mann eigentlich, also weil, ne, wir famously, ich bin kein großer Fan, aber ja, ich würde bei Inception mitgehen.
Ich habe zu Gina gesagt vor 3 Tagen oder so, weil ich nochmal die Szene wieder in irgendeinem Reel gesehen habe von Matthew McConaughey, wie er auf seine alte Tochter trifft oder gealterte Tochter in Interstellar. Und ich habe mich zu ihr umgedreht und gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich nie wieder getraut. Und ich meinte wirklich getraut, diesen Film zu gucken. Der hat bei mir einen so großen Respekt hinterlassen und für mich ist jeder Christopher Nolan-Film echt eine Erfahrung.
Das ist so, das ist so
dieser. Und ich liebe ja auch Prestige fast am meisten von allem, wo immer alle sagen, bist du bescheuert, Robert, aber ich liebte Prestige.
Bei Prestige würde ich sogar noch mitgehen. Ich meine, für mich ist Memento sein bester Film.
Den man, glaube ich, nirgendwo kaufen und gucken kann.
Ja, und der ist tatsächlich der Film, der am Nolan-nichsten so ist. Weil das ist eine Sache, die mich jetzt stört bei dem Trailer. Ich hatte ja ein Video letztes Jahr gemacht, wo ich mich auf ein großes Fantasy-Spektakel freue. Aber jetzt merkt man sehr deutlich nach dem ersten Teaser schon, das scheint alles genau so auszusehen wie immer bei Christopher Nolan. Ich finde, dass das ein bisschen aussieht, als hätte er am Strand von Dünkirchen gesagt, so kommen wir, stellen wir da noch ein paar Leute in Rüstungen hin. Ne? Klingt jetzt, ich weiß, klingt jetzt wieder ein bisschen polemischer, als es eigentlich sein soll, aber ich finde, also gerade das mit den, wie die Riesen da in diesem Fichtenwald da hochgekraxelt kommen, in diesen glattgebügelten Rüstungen, das sieht so gar nicht wie das aus, was ich mir gewünscht hätte. Ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie Kampf der Titanen, also der alte Film. Oder ich erwarte jetzt keinen Herrn der Ringe, aber ich erwarte schon ein bisschen Fantasy. Stattdessen bekomme ich wieder einen Film, der in Graubraun gefilmt ist und alles wirkt ganz unmystisch, finde ich. Und was mich auch gestört an dem Trailer ist, dass sie sich, also sie haben ja nicht viel Zeit. Diese Reise, ich hatte ja spekuliert, dass das vielleicht sogar ein Zweiteiler werden könnte, aber wenn der Film 3 Stunden geht,
unter 3 Stunden,
dann, geht er noch zu kurz. Dann ist er viel zu kurz, weil der ist 10 Jahre auf dieser Odyssee gewesen und hat da, ich glaube, ich hatte das im Video mal aufgezählt, ich glaube, es sind insgesamt 14 Stationen nur auf dieser Reise. Und in der Odyssee wird ja auch immer wieder auch erzählt, was passiert denn eigentlich zu Hause bei der Frau, gespielt von Anne Hathaway. Und auch in den früheren Filmen mit Kirk Douglas zum Beispiel nimmt das einen großen Teil ein. Damals aber auch noch, weil sie ehrlich gesagt nicht viel Budget hatten, um da irgendwelche Hydras zu inszenieren. Und ich dachte, dass Nolan mehr sich auf diese Reise begibt. Aber dieser Trailer besteht fast ausschließlich daraus, dass Leute im Kreis stehen und ich Robert Pattinson dabei zugucke, wie er irgendwie wieder weirdes Zeug von sich gibt. Also mein Hype ist durch den Trailer ehrlich gesagt schwer abgebremst worden.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass da die Heimatgeschichte, die anscheinend um seine Frau und seinen Sohn spielen,
zu präsent
den
ist,
Film
ne?
zu sehr bremsen könnten. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe 1 gibt es ja Leute, die, nee, vor allem bei Teil 2, die dann immer Frodo und Sams Geschichte überspulen, weil sie immer zu dem actionreichen Part wollen.
Ja, ja.
So ein bisschen fühlt sich's an, aber auch ein bisschen, als wird so eine Art Red Wedding Game of Thrones Event dort drüben stattfinden.
Was ja nicht passiert. Ich weiß ja, wie es
war. Hör auf jetzt, ich weiß zu wenig.
Achso, aber
ich weiß zu wenig.
Da passiert nichts.
Wollen wir eigentlich mal spoilern, was wir versuchen, also um den Start hier hinzubekommen oder nicht so?
Ja, mach, mach.
Also wir sind lange dran und ich meine, Martin kann es ja korrigieren aus dem Schnitt. Wir sind eigentlich dran und das ist auch verabredet und ich gehe davon aus, dass es kommt, dass wir mit den beiden von Was bisher geschah, mein Lieblingsgeschichtspodcast, zusammen dann zu The Odyssey hier reden und die uns aber, weil die wissen alles gefühlt, die wissen alles.
Weißt du, wo ich die Tage dachte, dass ich sie super gerne eingeladen hätte?
Nürnberg.
Ja. Weil da hätte ich gerne mal gehört, was die zu diesem Film sagen, aber den haben
wollte
sie...
Wollte ich vorhin schon sagen, bei deinem Anthony Mackie-Besetzung von Einheimischen oder Russell Crowe als Hermann Göring. Reden wir ja gleich drüber.
Ja, nicht nur das, aber der Film ist ja auch sonst ein bisschen schräg. Aber gut, also ich finde, der Trailer hat mich ausgebremst. Ich will ihn noch nicht abschreiben, weil was ich mir vorstellen könnte, dass sie jetzt bewusst mehr davon zeigen, weil sie noch ein paar Sachen geheim halten wollen. Aber ich ahne schon wieder Schlimmes. Und der Tonmix... Ich musste zum Teil die Untertitel einstellen, weil du wieder die Gespräche über dem ganzen Getöse nicht hörst. Das ist wieder
hast
ganz.
Hast du das geguckt auf dem Fernseher zu Hause?
Mit Kopfhörern am Laptop.
Aber Kopfhörer sollten das eigentlich richtig abmischen, wie es ist?
Ja, aber Christopher Nolan mischt seine Filme ja nicht richtig ab. Also alle seine Filme, es ist ja eine ganz uralte Kritik bei ihm, dass er es einfach nicht schafft, den Audiomix vernünftig hinzubekommen.
Vielleicht hört er nicht so gut. Ich freue mich, David.
Ey, ich freue mich. Ich will es keinem kaputt
reden. Das wird gut. Also
aber
für mich.
Ich sehe das schon wieder kommen. Das ist wieder einer dieser Filme, auf die ich mich total gefreut habe. Und dann wird's
vielleicht
wieder.
Fängst du so die Kritik an.
Ja, nee.
Vielleicht findest du so. Ich habe mich sehr gefreut. Okay, wir haben ein paar Filme, über die wir sprechen wollen. Wollen wir gleich über Nürnberg als erstes sprechen?
Lass machen.
Ist nicht so einfach, finde ich.
Finde schon. Finde es super einfach, darüber zu sprechen.
Nein, ich finde, die zugrunde liegenden Dinge sind einfach eigentlich sehr groß und dieser Film wirkt dann total seicht.
Ach Quatsch, das ist doch nicht groß. Das ist doch voll die easy-peasy-Nummer da gewesen. Voll chillige Angelegenheit. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand die Nürnberger, fandst du nicht auch voll die geile Veranstaltung, die Nürnberger Prozesse? Und deswegen finde ich, ist das auch voll angemessen, dass da alle Charaktere die ganze Zeit so locker flockige Sprüche sich an den Kopf hauen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sich Thor und Captain Marvel da ab und zu mal so einen Spruch zuwerfen. Dann kommt Rami Malek rein, kann Zaubertricks und weil er so ein guter Zauberer ist, zaubert er dann den Nazis so eine Münze hinterm Ohr vor und dann gibt's mal kurz ein bisschen Drama. Aber dann eigentlich auch schon wieder nicht, weil dann sitzt er schon wieder in der Bar und flirtet schon wieder irgend mit einem Girl oder hat schon wieder einen flotten Spruch drauf. Bis am Ende, wo er dann echt enttäuscht wird, weil er mit seinem Bro Hermann Göring nämlich die ganze Zeit so auf Buddy in der Zelle gemacht hat. Aber dann stellt sich heraus, dann sagt nämlich der Hermann, dass der Hitler, der hat nicht nur schlechte Sachen gemacht, der war nämlich eigentlich auch voll nett, findet Hermann Göring zum Beispiel. Und das hat Douglas Kelly, den spielt nämlich hier, das ist nämlich ein echter Psychoanalytiker, der hier reingerufen wird in die Zelle, um das Böse des Menschen zu ergründen. Der ist dann ganz überrascht. Der ist dann richtig wütend und traurig und sagt dann, was? Du bist eigentlich ein Menschenschlechter und bist eigentlich völlig verdorben. Überraschung. Und dann geht's eigentlich nur noch, ich würde sagen, 20 Minuten um die tatsächlichen Prozesse in Nürnberg. Und vorher treffen die sich dann, um die Prozesse zu besprechen, dann extra auch noch an so einem dunklen, in so einem alten, was ist das, ein Kolosseum, glaube ich, gewesen oder so eine Arena, die so abgerissen wurde, treffen sich dann Justice Jackson, der Prozessführer, und Rami Malek so im Dunkeln, angeleuchtet von Autos und rufen sich dann aus der Ferne so weiter coole Sprüche zu, die der katastrophale Autor James Vanderbilt geschrieben hat, der letztes Jahr auch den unmöglichen Fountain of Youth gemacht hat. Ey, ich fand den einfach...
Also mochtest du den Film
nicht? Also, Robert. Was soll das? Also es ist ja keine Geschichtsstunde. Das ist, wenn du Marvel erzählen möchtest, mach. Dann mach einen Superheldenfilm. Aber wenn du dich einem Thema widmest, wie den Nürnberger Prozessen, dann erwarte ich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und wenn dann Steven Spielberg, der vorher ausschließlich Blockbuster-Kino gemacht hat, einen Schindlers Liste hinbekommt, dann ist das die Maßgabe. Dann muss das möglich sein. Auch wenn du jetzt vielleicht vorher solche Stoffe nicht inszeniert oder geschrieben hast, aber mit sowas hier um die Ecke zu biegen, wo dann ich auch noch das Gefühl hatte, dass Hermann Göring auf so eine absurde Weise vermenschlicht werden soll. Weil was sie ja gar nicht schlecht machen, ist, dass sie sagen, okay, das ist halt ein Mensch, der durch seine, ne, durch dieses, der hat so was Manipulatives, was Charismatisches, ne, die Nazi-Führer oder Führungsriege, das waren Menschen, die natürlich Leute dazu bewegen konnten, ihnen zu folgen. Und dann müssen die ja natürlich charismatisch sein. Und das hat natürlich was Manipulatives. Aber dieser Film macht das auf so eine ungelenke Art, also ungelenk ist fast schon zu untertrieben, auf so eine ungelenke Art und Weise, dass es völlig am Ziel vorbeischießt. Deswegen, ich fand den schlimm.
Ich habe mich sehr gefragt, wie man Psychiater wird, wenn man nicht damit rechnet, dass man auf Psychos trifft.
Ja.
Also, es ist doch deine Aufgabe, grundsätzlich bestimmte Typen, Menschentypen, auf die du dich nicht so vereinnehmen zu lassen. Und also wir reden jetzt natürlich von 1946. Ich weiß jetzt nicht, in der Welt der Psychiatrie, da liegen 80 Jahre dazwischen. Aber dass du doch ein Gespür dafür bekommst, um was geht's hier eigentlich? Und was versucht gerade man mir gegenüber an der Stelle? Und ich verstehe, dass man versucht zu sagen, okay, wir nehmen hier Hermann Göring und wir versuchen über jemanden, der weiß, wie Macht funktioniert, eben genau weiterhin diese Hand zu strecken. Und wenn dann fabuliert wird über Moral und das Moral nur von Siegern über Besiegte ausgeschüttet wird. Da gibt es ja diese Diskussion über Hiroshima und den Abwurf der Atombombe. Das sind alles so kleine Punkte, wo ich dann immer wieder sagen würde, okay, dann reden wir doch jetzt mal hier drüber 20, 30 Minuten. Der hat immer wieder so Punkte, bei denen ich dachte, das ist interessant, lass uns darüber reden. Aber er tastet alles nur so an der Oberfläche an, dass es ein extrem seriöses Thema, extrem unseriös aufgegriffen wird.
Eine Psychoanalyse bedeutet in diesem Film, dass Rami Malek, der nie wie ein Psychoanalytiker wirkt, weil er weder die Schleue noch die Einfühlsamkeit mitbringt und eigentlich auch gar nicht vorbereitet ist, kommt dann rein, hat ein paar, ne, wie heißen die, ne, Lackmustest oder Rorschach-Tests, hat also diese Bilder, wo dann irgendwelche Farbkleckse drauf sind, die zeigt er dann den Nazis, die sagen ein paar Sprüche und dann lächelt das Rami Malek immer so weg. Also es ist auch, ne, also es wird am Anfang erklärt, dass aus seiner Perspektive erzählt wird, weil das muss man verstehen, dass hier ist nicht eine Aufarbeitung der Nürnberger Prozesse, sondern die Hauptfigur ist Rami Malek, der einen Psychoanalytiker spielt, der tatsächlich existiert hat, Douglas Kelly, der dann hinterher ein, glaube ich, auch ein Buch geschrieben hat über ja die Wurzel des Übels oder des Bösen und dabei feststellen musste, dass es gar nicht dieses Böse gibt, was er sich vielleicht erhofft hatte zu finden. Er dachte vielleicht so, jetzt treffe ich dann Menschen, der vielleicht vom Teufel besessen ist, stellt sich aber heraus, ist ein Mensch wie du und ich und da liegt die Erkenntnis nahe, dass dieses Böse vielleicht in uns allen von Natur heraus stecken könnte. Was ein interessanter Ansatz ist, der später im Film ja nochmal aufgemacht wird, weil auch auf aktuelle politische Ereignisse so ein bisschen eingegangen wird. Aber auch das verendet total, weil Rami Malek als Psychoanalytiker nicht funktioniert, weil seine Geschichte als der Psychoanalyse nicht funktioniert, weil dieses Ergründen, was er auch als Grund am Anfang nennt, warum er da überhaupt ist, nämlich das Böse zu erforschen, das passiert auch nicht. Also hast du einen Film, der eigentlich gar kein Gerichtsdrama sein will, das am Ende so ein bisschen ist, als Gerichtsdrama aber eher lausig funktioniert, weil er dafür viel zu viel überspringt. Also wie gesagt, das ist auf ein paar Schlagsätze zusammengeschnitten und ein, zwei Schlagabtäusche mit Hermann Göring, aber im Grunde ist es das gewesen. Vielmehr werden mir dann im Detail dann noch irgendwelche Hängungen dann gezeigt, wie die abgelaufen sind. Ich verstehe nicht, was der Ansatz war. Also du willst diese eine Perspektive zeigen von Rami Malek, hast dann jemanden gecastet, der wirklich auch echt schlecht spielt und das jetzt schon seit geraumer Zeit. Ich finde, Rami Malek, seit Bohemian Rhapsody geht's einfach nur bergab und das ist hier der Tiefpunkt auch in seiner Karriere. Was sollte das? Was ist das denn? Es ist keine Geschichtsaufarbeitung, es ist kein Gerichtsdrama. Und es ist nicht.
Der Film ist halt am effektivsten, wenn er sich nur an dem bedient, was wirklich geschehen ist. Wenn er sich wirklich nur an den Monologen oder Dialogen oder Plädoyers langarbeitet oder wenn er eben zu diesen Aufnahmen greift, die
genau,
damals das erste Mal gezeigt wurden. Es gibt eben, müsst ihr euch vorstellen, es gibt 3-4 Minuten die Originalaufnahmen rund um Befreiung der Befreiten der Konzentrationslager. Und auch heute, wenn ich das sehe, und ich sehe das nicht zum ersten Mal, mir dreht sich immer wieder der Magen um, wenn ich das sehe. Also da wird einem auch schlecht. Und da finde ich, sollte man aufpassen, dass man das nicht anfängt, dem Film zugute zu rechnen, dass er das in einem bewirkt. Wirkt. Weil der begreift nur auf Fremdmaterial oder auf das Fremdgeschehene hin, dann, wenn er am wirkungsvollsten ist. Alles, was er da selber dann dazu baut oder an Szenerien sich überlegt. Ey, Russell Crowe hat immer eine gewisse Wirkung. Die hat er auch heute noch. Ne? Ich finde das auch gefährlich, weil Russell Crowe bleibt den ganzen Film Russell Crowe. Da ich sehe da nie Hermann Göring. Ne?
Es gibt eine Szene, da wirkt er wie Gladiator. Ne? Also da gibt es so einen Moment, da läuft er in den Gerichtssaal rein und dann ruft er den Nazi-Schergen hinter sich noch irgendwie so einen Spruch zu. Das hätte auch Maximus tun können. Und weil die Blitzlichter von der Presse von der Seite kommen, ist es wirklich, als würde er durch den Tunnel schreiten und ist jetzt gleich in der Gladiatoren-Arena. So sehr will dieser Film auf Spektakel gehen. Und dann als Kontrast bietet er dir 10 Minuten, also nicht ungeschnitten, aber 10 Minuten ungefiltert, krasseste Aufnahme von Leichenbergen, die von Trucks und irgendwelchen Schaufelbaggern, Bulldozern weggeschippt werden, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt das Ding. Also ihr versucht mir jetzt hiermit da einen reinzuwirken. Vorher gibt's gar kein Drama. Das holt ihr jetzt, indem ihr einfach Originalmaterial zeigt.
Vor allem nutzt er das, um die Hauptfigur dann auch zu brechen in seinem Verständnis, in seiner Intention. Und das
der vorher
das,
auch nichts davon, also ich klar, Ne, es gibt die, ne, die Prozesse.
Das muss man wissen. Man weiß bis zu diesem Punkt, ich bin nicht genau drin, was war. Also es war
nichts. Die Prozesse haben das quasi erst der Welt gezeigt, was überhaupt los war. Aber das Rami Malek ist ja beim Militär gewesen, ist der Figur sehr nahe gewesen. Der muss gebrieft worden sein. Die Figur Douglas Kelly, die echte Figur, wird nicht zum ersten Mal durch ein Video während der...
Es war auch in der Welt nicht unbekannt, dass diese Lager existierten. Ja. Und dass entweder dort Massentötungen stattfinden, auch mit dem Gas. Das ist alles... Ich habe ja erst vor kurzem Anne Frank das Tagebuch nochmal ganz gelesen. Mhm. Und auch sie weiß in ihrem Versteck davon. Also wenn du im Versteck in den Niederlanden davon weißt, dass Juden vergast werden, ja, dann ist das nichts, was ein großes Geheimnis war, was Leute vielleicht nicht hören wollten, aber es ist nicht unbekannt. Diese Bilder existieren zumindest zum ersten Mal.
Ich hätte es schön gefunden, wenn dieser Film vielleicht auch auf diese, und das machen ja einige Filme, die mit dem Bösen spielen, wenn die noch mehr auf Russell Crowe, der ja als Hermann Göring tatsächlich diese Sogwirkung durchaus immer mal wieder entfaltet, wenn sie darauf eingegangen wären und mit dem Publikum oder dem Zuschauer auch so ein Spiel eingegangen wären, wo man als Zuschauer mehr und mehr merkt, hey, ich werde hier gerade auch manipuliert und um den Finger gewickelt. Und so einfach ging das, so dass einem selbst der Spiegel vorgehalten wird. Aber das gelingt dem Film nicht.
Er versucht es, aber
wie gesagt, er ist einfach nicht in der Lage
dazu. Göring hat auch in dieser Gefangenschaft, glaube ich, nochmal 30 Kilo oder so abgenommen. Und ich finde, den Weg musst du dir überlegen, ob du den dann auch ein Stück weit mitgehst, außer 5 Liegestützen zu machen und dann so zu tun, jetzt bin ich mental fit für diese Aufgabe.
Die aber auch wieder wie in so einer Rocky-Montage inszeniert sind, mit Voice-Over, mit Musik. Und dann macht er da aus einem tiefen Winkel gefilmt, macht er seine Liegestütze. Und ich denke so, ey, krass, das ist so,
ich meinte, also der wirklich Film, Panne. Der Film könnte der Auftakt sein, dass jemand sagt, okay, was ist denn da wirklich passiert? Ne? Mhm. Also im besten Fall interessiert der Menschen dafür, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was ist in diesem, weil diese Prozesse, muss man sagen, zum Thema Kriegsverbrechen, aber vor allem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die gab es vorher nicht in dieser Art. Ne? Und dass man auch gesagt hat, man möchte diese Menschen nicht zu Märtyrern machen, weil der Zweite Weltkrieg ist quasi die direkte Folge der Art des Friedens oder der Reparationszahlung und allem, was hinten dran hängt aus dem Ersten Weltkrieg. Ne? Es gibt eine unmittelbare Verknüpfung zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges.
Ja, oder man möge sich das Urteil von Nürnberg angucken.
Ja, der wurde mir extrem, ich habe ihn nie gesehen und der wurde mir extrem viel empfohlen. Hast du ihn gesehen?
Ich habe den gesehen, aber ewig her. Weil
ich finde, den könnten wir auf unsere Klassikerliste
schreiben. Den haben wir damals in der Schule geschaut, also bei mir schon in den 90ern, Anfang der 90er, und ich habe das nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, und vor allem damals ja auch unter so einer, ich musste jetzt gucken, Situation,
genau. Ist
ja
also völlig anders. So wie bei Schindlers Liste. Also mein erstes Aufeinandertreffen mit Schindlers Liste oder mit einigen Filmen, die ich heute sehr mag, wie zum Beispiel auch Amadeus, den wir im Musikunterricht gucken mussten. Ich habe das gehasst. Ich fand das übelst öde. Ich wollte natürlich irgendwas mit Turtles oder so schauen oder Power Rangers und stattdessen muss ich mir da 3 Stunden lang irgendwelche Konzentrationslager.
Ich finde das auch fatal, wie sehr das eigentlich schädigt, weil du hast ja jedes, ist ja im Leben immer so, wenn ich jetzt sage, David macht das und das und hast keinen Bock drauf, es führt ja meistens eh zu einer Gegenreaktion. Ja. Also stattdessen ich wirklich jemandem was beibringe, fokussiere ich das sogar noch, so eine Abneigung entsteht.
Vielleicht ist Nürnberg, dieser Film, den wir jetzt haben, dann sogar der Film, den wir als Kinder gebraucht hätten. Einer, der wie ein Superheldenfilm aufgezogen ist und dir dadurch Geschichte nahe bringt, die dann aber natürlich dadurch völlig verzerrt ist. Vielleicht hofft man dadurch die Aufmerksamkeitsspanne der Leute mehr zu halten, weil es eher so inszeniert ist.
Es ist auf jeden Fall wieder ein Thema jetzt. Führer und Verführer, das Verschwinden des Josef Mengele, Zone of Interest, Riefenstahl. Mhm. Das ist alles in den letzten 2 Jahren, glaube ich, gewesen.
Genau.
Also das Dritte Reich ist wieder so ein Leinwandthema gerade.
Dann guckt euch bitte wirklich eher.
Ja, aber ich würde wirklich hier das Prozess von Nürnberg,
das Urteil von Nürnberg
in unsere
1961.
Sollten wir vielleicht mal gucken.
Dann lass ihn doch mal nachholen, vielleicht für eines der nächsten Male.
Wir gucken mal, wo wir den streamen können. Wollen wir Mortal Kombat drehen?
Machen wir erstmal Whistle.
Whistle.
Da bin ich
extra. Ja, es gibt 2 Möglichkeiten.
Fantasy Filmfest lief, daher bin ich nicht hingegangen.
Ja.
Weil der Trailer sah nach nichts aus.
Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich bleibe sehr vage und sage im Grunde dadurch nicht viel, außer, ja, kannst du machen, kannst du lassen. Oder ich gehe ein bisschen tiefer an der Stelle, was ich eigentlich interessant an dem Film finde. Könnte aber auch ein Ticken zu viel nicht.
Würdest du denn im Trailer verraten?
Nein, weiß ich nicht. Trailer nicht geguckt. Also was Whistle erstmal ist, ist die ganz klassische Nummer. Gruppe von Schülern findet Gegenstand XY. Mhm. Gegenstand XY ist verflucht.
Aha.
Und wenn du das hörst, in dem Fall eine Pfeife, du musst sie nicht bloß in die Pfeife blasen, das reicht schon, wenn du sie hörst, dann bist du im Grunde verflucht, dann kommt der Tod dich holen.
Ist es sowas wie The Empty Man, der dann sich so als,
ja,
da musstest du ja in so eine Flasche blasen?
Zum Beispiel das. Oder
aber The Empty Man driftet ja dann in eine völlig andere Richtung.
Ja, so wie Talk to Me, aber auch Final Destination. So, ich sag mal so, das ist die Gruppe. Grundhandlung. Aha. So, bis dahin ist es auch dann nur so ein Film, du hast eben diese, nach und nach wird da rumgeschlachtet und es wird auch echt brutal, das könnte den Leuten schon Spaß machen, aber die Figuren sind alle völlig belanglos, du hast dann noch so zwei Hauptdarstellerinnen, wo es nochmal so ein lesbisches Paar gibt, das wird ganz viel in Rezensionen rausgeholt, wo die Leute anscheinend sagen, okay, ein bisschen Rumgemache plus eine Menge Blut geht für sie klar, wenn sie leicht zu unterhalten sind. Mhm. Mich hat das nicht interessiert. Der Film hat eigentlich eine spannende Komponente und die sage ich jetzt, wir können mal anscheinend mal die rausschneiden, okay, oder nicht. Weil wenn du in diese Pfeife bläst, dann kommt der Tod dich holen. Aber, und jetzt kommt das Besondere gerade bei diesen Slashern. Jetzt bist du aber interessiert, ne?
Nee. Weil,
oh. Was? Nee. Hast du gerade interessiert geguckt?
Nee, ich habe einfach zugehört. Ich dachte, jetzt kommt gleich was Interessantes, aber bisher ist es noch nicht gekommen.
Da kommt der Tod dich holen und zwar in der Form, wie du auch gestorben wärst. Du siehst also zum Beispiel, in 50 Jahren ertrinkst du und der Tod kommt und du wirst jetzt auch ertrinken, aber nicht zwangsläufig an einem Ort, wo jetzt viel Wasser ist und du ertrinkst,
ja, sondern
es passieren völlig weirde Todessituationen in ganz anderen Locations.
Ach so, ja, aber das finde ich, das kann man eigentlich sagen, weil das, ja.
Also stell dir vor, du kommst in eine Drucksituation, wo dein Körper zerpresst wird, aber das passiert mitten im Raum. Sagen wir mal, es gibt so Momente, wo einfach physikalisch das bricht halt einfach mit den Möglichkeiten. Und deswegen wird es auch sehr blutig und sehr brutal im Momenten, weil du ein Bild davon kriegst, wie wirst du sterben.
Das klingt aber eigentlich nach was, was mir gefallen
hat. Genau,
könnte.
Das ist kein schlechter Hook. Ne?
Ja.
Aber es ist, die ganze Geschichte ist wahnsinnig langweilig gemacht. Also das haben wir alle schon sehr oft bekommen. Die Figuren sind alles Wegwerfcharaktere. Diese Pfeife, die sieht nett aus. Sie sieht wirklich aus wie so eine schwere Pfeife, so, die ist vom Design. Nick Frost ist am Anfang noch ein Lehrer, der so guckt, wie kann ich denn das am besten online verticken, das Ding. Und dann tötet sich's halt so durch. Und dann wird schon sehr bei Final Destination abgekupfert, wie man vielleicht raus kann aus der Nummer oder auch nicht.
Okay. Ja, ich glaube dann, ich frage nochmal an, ob die mir einen Screener schicken
können. Gibt's auf jeden Fall.
Ja.
Einen Screener gibt's. Das ist Whistle. Ich sag, kannst du machen, kannst du lassen.
Ja,
wirklich.
Okay.
Also es ist so jetzt nicht das ganz, ganz tolle Ding. Ich habe noch The Housemaid nachgeholt.
Ja, mach kurz. Lohnt sich's?
Ja, super toxisch. Also so, wenn du häusliche Gewalt als spannenden Film erzählst. Ja, Sidney Sweeney, Amanda Seyfried ist gut, Brandon Sklenner. Ey, da kommt zwar der Teil, super erfolgreiches Ding. Ich krieg wieder Ärger, weil ich den blöd fand. Ich weiß nicht, ey, eine Frau hört an in einem edlen Haus und bei jedem Schwenk, dieser typische Schwenk, du guckst in den Bartspiegel, klappst um, Psycho-Alte neben dir, die dann rumschreien. Mhm. Vom Moment eins an benimmt die sich völlig daneben und du merkst so, Mann, hier wird irgend so eine verschachtelte Geschichte, ist es dann auch. Es fühlt sich richtig an wie so ein Drehding, Groschending. Weißt du, das ist so ein Roman, den du mitnimmst für die Reise.
Mhm.
Also, wenn du so ein Mensch bist, sowas halt. Ja.
Also ein Groschenroman, ja.
Ja, das ist so Style over Substance, ein bisschen 50 Shadesig und dann so ein bisschen fieser. Alle sind so so Psycho-Gehabe. Oh, ich weiß nicht, ist einfach toxische Kacke.
Ja, ey, ich meine, das ist wahrscheinlich so, wenn du, ich meine, guck dir 50 Shades an.
Sidney Sweeneys Möpse müssen natürlich auch voll dabei sein.
Ja. Also Sidney Sweeneys Brüste sind jetzt für mich noch kein Garant. Ich habe mir diesen Crime 101 angeschaut. Crime 101 war gut, hat mir Spaß gemacht. War ich sehr überrascht von, hattest du ja schon gesagt, ist jetzt auf Amazon Prime oder Prime Video aufgeschlagen, deswegen habe ich mal reingeschaut. Ist schon sehr deutlich bei Heat inspiriert, aber
das ist ein gutes, starkes Vorbild.
Ja, ein starkes Vorbild und eine gute Kopie, würde ich sagen. Hat auch eigene Ideen, hat auch endlich mal wieder sowas wie Autoverfolgungsjagden, das sieht man wenig im Kino. Chris Hemsworth macht mal was anderes. Ich finde ihn ja immer ein bisschen schwach. Hier ist er nicht ganz so schwach, aber ist halt der Schwächste von allen.
Mark Ruffalo ist halt immer, finde ich, geht immer.
Halle Berry ist auch besser als er.
Mark Ruffalo beim Yoga, auch spannend.
Ja, sehr spannend.
Das Ende geht nicht, finde ich.
Das Ende nervt.
Ah, die ganze Nummer ist wirklich.
Das ist ein bisschen zu einfach gelöst.
Ja, das passt auch nicht zu der Figur, wie sie angelegt
aber
ist.
Aber es ist trotzdem, bis dahin fand ich ihn ungewöhnlich unterhaltsam. Also ich dachte so, oh, der war ein Flop, das ist aber schade. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Crime 101 auf Prime Video könnt ihr angucken. Oder aber, ihr geht am Donnerstag, also heute ins Kino, sofort holt ihr alle ab, Omi, Mutti, Bruder, Schwester, die Hausschildkröte und sagt, wir gucken jetzt alle zusammen Mortal Kombat 2. Es ist endlich soweit.
Ey, das Beste für mich an dem Film war, als der Abspann kommt, Mortal Kombat! Das ist wirklich das, wo es mir am besten gefallen hat vom ganzen Film.
Ja?
Ja. Ich bin auch noch rumgelaufen beim Einkaufen viel zu laut in Kaufland mit Gina und meiner Tochter und hab dann zu laut gerufen, Mortal Kombat! Ich bin dann auch manchmal... Get over here! Finish him! Also David und ich haben uns wirklich mehrfach umgedreht und jetzt mal wirklich, also ich dachte, es gibt zum Beispiel der allererste Kampf, da dachte ich so, hä, was ergibt das für einen Sinn? Und David dreht sich zu mir und sagt so, siehst du, wie die da so sich so drehen? Und das ist doch alles völlig dumm. Wirklich, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wie, wenn ich David eine klatschen will, aber vorher zwei Pirouetten und noch ein Luftsalto mache, um ihm dann eine zu klatschen.
Ja, statt zuzuschlagen, machst du einen Flickflack, drehst dich dabei ein bisschen im Kreis und fächelst dann mit den Händen an mir vorbei. Das ist die eine Variante. Und später im Film gibt es dann noch die andere Variante, wenn sie so ein bisschen, also sie haben selten so richtig Totalaufnahmen von den Kämpfen. In der Regel gehen sie eher nah ran. Da stehen dann zwei Charaktere sehr nah aneinander dran. Beide strecken die Arme aus und dann fangen die an, so diese Arme so zu verknoten und dabei so zu tun, als würden sie so kämpfen. Ne? Also man blockt dann einen Schlag ab, aber eigentlich stehen sie statisch voreinander und die Hände bewegen sich dabei. Und im Grunde ist es natürlich nur da, um zu verstecken, dass hier keiner kämpfen kann, auch keiner Kämpfe inszenieren wollte. Ab und zu sieht man mal einen richtig mies sie haben dann einfach einen Stunt-Double da für Karl Obermann zum Beispiel reingestellt, der völlig anders aussieht, sich ganz anders bewegt auch als Karl Urban. Du merkst sehr deutlich immer, wenn dieses Stunt-Double reingeschoben wird. Und also die erste Hälfte passiert nur das. Ne? Gegen Ende kommen dann ein paar andere Kämpfe. Da merkst du dann so, ich weiß nicht mehr, wie hieß denn der Darsteller, der Scorpion gespielt hat und den man auch aus The Last Samurai kennt.
Hiroyuki Sanada.
Sanada spielt Scorpion und Joe Taslim, den kennt man unter anderem jetzt in The Furious spielt er auch mit. Oder in The Night Comes For Us spielt er mit. Die beiden können halt kämpfen. Und das sieht man dann halt. Da zeigt dann die Kamera auch ein bisschen länger drauf. Oder auch der Liu Kang-Darsteller, der gegen den Kung Lao-Darsteller kämpft. Die beiden können ein bisschen was. Und da wird dann auch ein bisschen mehr gezeigt. Das passiert dann so in der zweiten Hälfte. Aber am Anfang mussten wir beide auch übelst lachen. Das sieht nämlich so absurd aus, wenn dann zum Beispiel Jade und Kitana gegeneinander kämpfen. Und
dass du dir das überhaupt merkst. Ich konnte mir das nicht mehr merken.
Naja, weil ich die Spiele damals auch gespielt habe.
Ich fand es so durchgängig uninteressant.
Ja, ja. Auch die Namen, das ist einfach so eine Aufsagerei von verschiedenen Namen und Settings und wer ist jetzt wer, das ist alles irgendwie völlig verwirrend. Ey, der ist, also der erste Teil war ja schon nicht gut, sagen wir es mal positiv.
Aber ich finde, der erinnert mich jetzt, der war besser.
Nee,
der erste war wirklich schlechter?
Ich fand den schlechter. Also der hier ist minimal besser, aber auch nur, werde ich gleich zu kommen, aus ein paar Gründen. Der erste war ja, hieß ja Mortal Kombat und hatte keinen Mortal Kombat und hat sich dann fokussiert auf einen Charakter, nämlich diesen Cole, der noch nie vorher zu sehen war. Den gibt's ja in den Videospielen nicht. Den kannte keiner, der hatte keine Charakterisierung. Der war wie so eine Hülle. Und du hast dich gefragt, was macht er da jetzt? Simon McQuoid, der Regisseur, hat auch vorher gesagt, so ja, ich habe noch nie eins der Videospiele gespielt. Das merkte man dann auch ein bisschen. Der hatte halt Gewalt. Ne, wenn du dann halt diese Finishing-Moves mal auf der großen Leinwand sehen wolltest, dann hast du das bekommen, beziehungsweise der ist ja in der Pandemie released worden und dadurch ja eigentlich nur auf den Heimkinomarkt direkt gekommen. Aber da war er sehr erfolgreich. Aber weil das Blut alles komplett computergeneriert ist und auch hier wieder, ne, also jeder Schlag, jeder Blutspritzer, alles ist computergeneriert, dadurch hat das natürlich nicht mal annähernd dasselbe Gewicht, wie wenn man echtes Blut sehen würde oder zumindest das ein bisschen handgemachter wäre. Und dadurch ist der erste Teil für mich völlig gescheitert gewesen. Dieser zweite Teil macht aber auch wieder was, was der erste Teil schon nicht konnte. Der nimmt sich so irre ernst. Ich finde das so absurd, wie hier alle stehen und so eine versteinerte Miene haben und die Musik schwillt dann an und das Orchester bläst in alle Hörner und währenddessen passiert das große Drama, weil gleich am Anfang nicht Shang Tsung, sondern Shao Kahn einen König besiegt, der dann der Vater von Kitana ist und dann steht Kitana auf und bindet sich so ein blaues Band um den Kopf, so wie Rambo und dabei geht die Musik hoch und hinten steht die Mutti, die weinen muss und oh,
mochte ich ja fast noch am meisten an dem Film. Nee, diese Eröffnung.
Mich nervt das so sehr, weil dieser Film ist halt einfach Trash. Es ist Trash, der mies gespielt ist. Das ist oft mit schlechtem CGI. Die Geschichte ist natürlich völlig hanebüchen. Und der originale Film von 95 von Paul W.S. Anderson,
das ist der Beste.
Der wusste wenigstens, was er ist. Ne, die wussten, ey, wir machen hier Trash. Aber wir machen das mit dem Augenzwinkern. Wir wissen, was wir sind und wir nehmen uns nicht zu ernst. Und das hast du vor allen Dingen auch an der Figur von Johnny Cage im ersten Film gemerkt. Aber hier ist jeder einfach immer auf 180 gedreht. Alle sind ganz doll im Drama-Modus. Auch Johnny Cage, der hier so eine gealterte Version ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil Johnny Cage eigentlich ja so ein Witzbold ist. In den Spielen, im ersten Film, es gibt ja die Animationsfilme von Warner Brothers.
Die Brille hat $500 gekostet, du Arsch.
Genau, so solche Sprüche hat er da gebracht. Und
seine eigene Filmsequenz mag ich auch tatsächlich in diesem Film.
Ja, aber weißt du, was das Witzige ist? Es wird am Anfang, darauf spricht Robert gerade drauf an, man sieht dann einen Film von Johnny Cage, einen Film im Film, der aber bewusst mies choreografiert ist, in dem komische Situationen passieren, weil im Hintergrund zum Beispiel die Angreifer warten, ne, ganz typisches Trope aus diesen Kampffilmen. Und dann macht der Film aber exakt dasselbe. Das fand ich völlig absurd, dass der sich erst darüber lustig macht, was er dann aber ganz ernst gemeint dann wiederholt. Und das funktioniert dann halt nicht. Also gerade weil Johnny Cage ist auch wieder ernst. Carl Urban spielt, als wäre er direkt vom The Boys Set rübergekommen, ja, und hätte gesagt, so, ich habe jetzt, ich weiß nicht, was ich hier spiele, ich mache jetzt einfach dasselbe nochmal. Und es gibt ja mehrere Vorlagen. Ich wollte gerade das Beispiel nennen, es gibt diese Warner Brothers Animationsfilme. Ich glaube, 3 oder 4 gibt es davon. Und es gibt einen, das ist so ein Einzel-Johnny Cage-Film. Habe ich vor vielen Monaten hier im Podcast, glaube ich, sogar drüber gesprochen. Der macht richtig Spaß. Der macht richtig Spaß. Der passiert nämlich die Mortal Kombat Geschichte eingewoben in so einen Filmdreh von Johnny Cage. Und wenn ich mich recht entsinne, glaubt er erstmal eine ganze Weile, das sind Darsteller in Dämonenkostümen, weil da auch, ne, die Outworld-Dämonen, die über die Welt herfallen. Und es ist richtig gut. Und ich dachte damals schon, oh, so einen Johnny Cage-Film würde ich gerne mal auf der Leinwand sehen, der sich nicht ernst nimmt, der aber sich ernst genug nimmt, um die Figuren noch, ne, damit es nicht in völligen Quatsch abdriftet. Und das ist hier das genaue Gegenteil davon. Dann gelingt es mir auch nicht zu sagen, ja, ist halt Trash, ich kann darüber lachen. Weil das war mein Problem. Es gibt zwar immer wieder Situationen, wo Sprüche gekloppt werden, das sagtest du ja auch, wie ganz viele Popkulturzitate werden da rausgehauen. Ja,
aber das passt auch nicht. Ne? Nee. Da wird so Harry Potter, da wird so Herr der Ringe, da wird alles Mögliche reingeschmissen. Und ich habe so oft mich gefragt, wann ist dieser Film endlich zu Ende? Also das, was du letztens bei welchem Film auch immer, bei Prada,
Teufel trägt Prada. Kannst du eigentlich die Handlung kurz zusammenfassen?
Nee, auch nicht. Johnny Cage hat eine gescheiterte Karriere und ist schon auf so einer irgendwas Con, wo du $50 wahrscheinlich für ein Foto nimmst und wird direkt angequatscht auf dem Parkplatz. Diggi, du bist auserwählt. Die Götter haben dich erwählt für das Mortal Kombat.
Wie scheiße das auch ist auf dem Parkplatz.
Wir haben neun von 10 Turnieren verloren. Das letzte entscheidet jetzt. Wenn wir verlieren, dann werden wir gehören wir diesem Überboss da. Ja, ja. Und er sagt so, hä, warum ich so? Die Götter haben keine falsche Entscheidung getroffen. Und Pling wird ja schon weggebeamt zu diesem Raum, genau, zu den anderen Vertretern der Erde. Und dann hast du immer, die werden dann auch immer aus ihren Welten zusammengebeamt, um dann zu kämpfen in so Locations, wo du denkst, ah, die könnten aus dem Spiel sein. Immer so weirde
Locations.
Die sind aus
dem Spiel.
Und dann siehst du immer oben noch so wie aus Sims diese geklauten Diamanten Dreieckspyramidenformen in Blau und Rot, und wer dann halt stirbt, dessen erlischt, und wer zuerst 5 erloschene Kämpfer hat, hat verloren. Und damit weißt du auch, als wird die ganze Zeit so ein Timecode mitlaufen, wie lange der Film geht. Solange da oben noch Lichter an sind, geht das Ding noch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich finde, du siehst jetzt schon beim Street Fighter 2 Trailer einfach, wie man es richtig macht.
Das finde ich nämlich auch. Der Street Fighter Trailer zeigt, die ergeben sich dem Spaß. Was interessant ist, weil für mein Dafürhalten war die Street Fighter Reihe am Anfang eher noch die, die sich ein bisschen ernst genommen hat, weil da auch diese Shadaloo-Organisation angeführt von M. Bison gegen irgendwas anderes.
Aber die
kämpft.
Waren mal schon viel knalliger. Ja, so die knalligen
sind,
Farben.
Die sind
so.
Haben knalligere Farben, aber die sind jetzt erst zuletzt, also der letzte Teil Street Fighter 6, der macht ja so auf Graffiti-Art und MTV. Aber ich würde sagen, in den ersten Teilen war es noch ein bisschen ernster. Mortal Kombat war im Gegenteil da zwar immer düsterer und brutaler, aber hat auch immer mehr Comedy und Comic drin gehabt. Ne? Das war schon immer auch sehr übertrieben, und auch in den heutigen Videospielen ab Mortal Kombat 9, glaube ich, war das, wo die ja dann so richtig Story-Modes hatten und da auch absurdeste Geschichten mit Zeitreisen und hast du nicht gesehen erzählen. Aber das, selbst das kriegen sie hier nicht hin. Sie versuchen es so ein bisschen, und deswegen sind ja auch eine ganze Menge von Charakteren, wie zum Beispiel Quan Chi mit dabei. Der sieht aus, als wäre er bei Mask World in die Puderkiste gefallen und hätte sich dann hinterher so ein bisschen Rouge noch durchs Auge gezogen. Das Make-up ist so stulle. Es ist wirklich, alle sehen beschissen aus. Es ist ganz crazy. Auch vor allen Dingen Shao Kahn, ganz, ganz grottig. Und wie gesagt, dann nimmt sich der Film einfach irre ernst. Und immer dann, wenn die in diese Kampfarenen wechseln, da dachte ich so, oh, das sieht jetzt cool aus, weil sie kämpfen zum Beispiel in Original-Levels. Und zwar, ne, die direkt den Spielen entnommen sind. Und da merkte ich so, da ist das Spielerherz in mir ein bisschen angesprochen. Und
ja, aber das Interagieren so mehr mit diesen Stages wäre doch auch spannend gewesen. Im Street Fighter-Trailer siehst du ja schon, wie zum Beispiel auch das Auto aktiv mit vermöbelt wird.
Und in aktuellen Mortal Kombat-Spielen ist es ja auch so, dass du mit den Stages interagieren kannst. Aber das ist hier, das ist zu viel verlangt. Da hat jemand, der die Spiele nicht kennt und wahrscheinlich auch nicht mag, viel Budget bekommen, weil der im Heimkino-Release der erste Teil gut funktioniert hat.
Ja, weil die dann während Corona ja auch alle zu Hause gefangen waren.
Ja, und dann haben sie gesagt, wir haben hier eine Riege aus B-Darstellern, weil das muss man sagen, sowohl die Leute, die Dame, die Sonya Blade spielt, als auch der Typ, der Liu Kang spielt, das ist einfach unterirdisches Darstellen oder Schauspielen. Es ist auch so lustig, wie dann ganz am Anfang Johnny Cage kommt dann rein in diesen Raum, wo sie ihm dann quasi die Exposition erklären und dann stehen dann auch immer alle so im Kreis. Ne, und jeder darf dann immer so einen Satz sagen, damit die Figur auch nochmal was gesagt hat, aber es ist alles überhaupt nicht substanziell und es ist alles schlimm. Also ich kann mir vorstellen, es gibt da Leute, die gehen da rein mit 48 Bier und allen Kumpels, die sie haben. In meinem Fall wären das also null und die können da Spaß haben, vielleicht, wenn du dich darauf einlassen kannst. Aber ich muss gestehen, der originale Film macht deswegen Spaß, weil er halt auch Spaß machen möchte. Der hier will ja gar keinen Spaß machen. Der will ja unbedingt eine große dramatische Geschichte erzählen und krasse Kämpfe zeigen, die man nie wirklich erkennt, die lachhaft aussehen.
Die ziehen sich ewig lang.
Ja.
Und Zwei Stunden.
In denen dann das CGI-Blut rumsplattert und hinterher kommst du raus und denkst so,
aber nur 86 Millionen Dollar Budget sehe ich gerade. Das ist.
Ja, sie haben ja auch an echt eine Menge Ecken gespart, muss man sagen. Also wie gesagt, einige, die Kostüme sehen echt billig aus, einige CGI-Effekte und also bei der Darstellerriege, ich habe.
Hätten sie mal KI verwendet?
Nahezu keinen davon jemals gesehen, außer im ersten Teil.
Also das war wirklich für mich was ich nie wieder sehen möchte.
Ja.
Also das hat mir gar keine Freude gemacht. Gar nicht. Deswegen, Leute, Citadel Staffel 2. Das Glück hat 8 Arme.
Aber ihr könnt ja Rose gucken gehen.
Ey, also, wenn ihr noch im Kino läuft.
Oder ihr schaut das Urteil von Nürnberg schon mal vor.
Das könnte
wir uns sehen.
Aber nächste Woche geht's weiter. Ne? Unter anderem, wir haben noch gar keine Einladung, aber den Mandalorianer müssen wir nächste Woche schon besprechen.
Kommt der nächste Woche schon?
Ja, oder ich klicke mal kurz, ob ich mich in eine Woche vertue und die ist vorgezogen. Hier 20. Mai, Entschuldigung.
Wollte ich gerade sagen, nächste Woche ist Glenkill.
Nächste Woche, ne? Glenkill. Und das war's im Kino nächste Woche auch schon.
Ja, so ist es gerade.
So ist es gerade.
Dann gucken wir nochmal Rose nächste Woche.
Wir finden was raus. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.